That rat of a landlord has cut the picture again.
There was an unusual amount of activity in the area of the San Andreas Fault last night.
Ah, well, at least I've still got the sound.
The tremors took the geological community by surprise.
Carnby.
Greg Saunders, Hill Century.
Cut it short, Greg. I've got problems.
You're onto a new case?
No, not really, no. I'm alone in the dark. I'll explain some other time.
Herzlich willkommen, liebe Filmsündis, zu einer Podcast-Folge am wunderbaren Osterwochenende. Ich hoffe, ihr könnt es geniessen. Ich werde jetzt da ein bisschen Abhilfe schaffen, denke ich jetzt mal. Obwohl, ja, man muss sagen, das Intro, das ihr jetzt gehört habt, ist ein Intro aus einer Computerspielreihe, die mir sehr viel bedeutet. Und diese Spielreihe, über die wollte ich eigentlich schon lange mal reden. Und vor allem habe ich schon als Kind gefunden, als die rauskam, hey Mann, das wäre doch einfach guter Filmstoff. Und genau aus diesem Grund reden wir heute über, oder ich rede heute über Alone in the Dark. Aber was ist eigentlich Alone in the Dark? Es ist eine Computerspielreihe, wie ihr schon gehört habt, vom französischen Spielehersteller Infogrames, Begründer sozusagen, also die Spielereihe vom Survival Horror, wo man ja auch andere Ausgeburten kennt, wie zum Beispiel House of the Dead oder Resident Evil, Silent Hill oder gerade als letztes The Last of Us, wo ja jetzt auch sehr erfolgreich in Serienform erschienen ist mit Pedro Pascal. Liebe Grüße an Mandalorian in diesem Fall. Und die Spielereihe, die dreht sich ursprünglich um einen Privatdetektiv Edward Carnby, der mysteriöse Fälle muss lösen. Beziehungsweise im ersten Teil kann man ja auslesen, ob man ihn spielen will. Oder Emily Hartwood, das ist die Nichte vom verstorbenen Künstler Jeremy Hartwood, der sich in seinem Herrenhaus im ersten Teil selber umgebracht hat. Die Story von dem ersten Teil, die basiert lose auf dem vom Schriftsteller H.P. Lovecraft erdachte, könnte man sagen, oder ausdenkte Cthulhu-Mythos. Ja, da muss ich vielleicht schnell ein bisschen ausschweifen, weil der H.P. Lovecraft, das ist ein Autor, der von 1890 bis 1937 gelebt hat, amerikanischer Schriftsteller, und mittlerweile ja, also ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil er ist halt einfach auch ein Rassist gewesen. Das weiss man mittlerweile. Und ja, schaut mal ein Foto an von diesem Typ mit diesem starren Blick. Das sieht eigentlich schon aus, wo ihr genau merkt, was man so ein bisschen interpretieren kann, wie dieser Typ unterwegs war. Aber er war auf jeden Fall einer der bedeutendsten Autoren in der Horror-Fantasy-Literatur. Und er hat eben den Cthulhu-Mythos erfunden, den er dann zusammen mit anderen Autoren auch weitergetrieben hat. Und das ist sehr umfangreich geworden, das Ganze. Der ganze Mythos könnt ihr gerne nachlesen auf zum Beispiel Wikipedia. Ja, ich weiss, Wikipedia auch mit Vorsicht zu genießen, aber ich tue euch auf jeden Fall das verlinken in den Shownotes.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
Und das Ganze umfasst fiktive Personen, Orte, Wesenheiten und Geschichten. Ja, eben. Zusammengefasst gesagt, was jetzt vielleicht in diesem Zusammenhang mit Alone in the Dark wichtig ist. Es geht um die interstellarischen Wesen, wo der Lovecraft als die Alten oder die Grossalten bezeichnet. Und die kommen aus einer weit entfernten Galaxis oder einem Universum und widersprechen irgendwie allen Naturgesetzen und sind so ein gottgleiche Wesen, die Macht haben und unsterblich sind. Da läutet bei mir jetzt gerade etwas. Bei euch auch. Das erinnert mich irgendwie an den Film hier.
Wir müssen uns aufteilen.
Ja, gute Idee.
Echt jetzt?
Ja, The Cabin in the Woods. Okay, ein kleiner Exkurs. Ein wichtiger Bestandteil von dieser ganzen Cthulhu-Mythos-Saga ist das Buch Necromonicon, das man ja aus der Evil Dead-Filmreihe kennt.
Plato! Murata!
Ja, die Simpsons haben das irgendwie auch noch so ein bisschen aufgegriffen, wie auch irgendwie South Park oder Jason Goes to Hell zum Beispiel, der 9. Teil von Freitag der 13. Reihe. Aber eben, die Storys um den Cthulhu-Mythos, die spielen meistens in den 1920er und 1930er Jahren. Und das ist ja genau dort, wo auch die ersten paar Teile von Alone in the Dark Videospielreihe spielen. 1992 ist der erste Teil erschienen. Ah, gleiches Baujahr wie mein lieber Schwesterli. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Und ja, ich habe die Story schon ein bisschen angerissen. Der Künstler Jeremy Hartwood hat sich in seinem Herrenhaus der Santo irgendwo in Louisiana erhängt. Und die Einheimischen haben es gar nicht gewundert, weil sie haben sowieso immer das Gefühl gehabt, dass das Haus verflucht ist und dass der böse Mächte am Spiel sind. Der Fall wird dann von der Polizei ziemlich schnell ad acta gelegt und dort fangen das an, wo wir die beiden Spielmöglichkeiten auslesen können. Einerseits die Spielmöglichkeit, der Edward Carnby auszulesen. Der ist im Auftrag von einem Antiquitätenhändler unterwegs und der soll ein altes Klavier suchen.
On my door, a dull brass plate says Private Detective. The few friends I have call me Carnby. The others call me the reptile.
Die sind anfangs 90er schon recht divers unterwegs gewesen, weil man kann nämlich nicht nur den Carnby spielen, sondern eben auch Emily Hartwood. Sie sucht auch nach dem Klavier, aber sie vermutet im Gegensatz zum Carnby, der ja den Auftrag bekommt vom Antiquitätenhändler, dass sie dann irgendwie erfährt, warum oder beziehungsweise in einem Keimfach von diesem Klavier soll eine Mitteilung sein, warum sich ihr Onkel umgebracht hat. Und das ist dort, wo er der Horror anfängt.
They are coming! I have freed hellish forces, and now the price must be paid. Der Seto is the prey of evil. May God forgive me. Farewell, Jeremy Hartwood.
Ja, ein Spiel, das man scheinbar so in 1-2 Stunden durchspielen könnte. Wenn man im Video, das ich auf YouTube gefunden habe, glauben will, ja, ich habe so in den Shownotes verlinkt, falls ihr mich das reinziehen wollt. Auf jeden Fall ist das das einzige Spiel von den ersten drei Teilen, das ich nie komplett selber durchgespielt habe. Weil ich bin halt einfach ein schlechter Gamer. Sagen wir es einfach so, es geht wirklich nur um das. Es hat dort Zombies, Riesenratten, Flugmonster und riesige Würmer und auch so irgendwelche so werwolfmäßige Monster. Ja, die Story hat mich nie gross gepackt, obwohl ich muss sagen, eigentlich, wenn man es so auf dem Papier hört, ist es gar nicht so schlecht so mit dem Zero, also dem Herrenhaus, wo sich der Jeremy Hartwood umgebracht hat und dann die ganze Ermittlungsgeschichte anfängt. Wie gesagt, mir hat es nie richtig gepackt. Bei mir hat mein Phantom, wenn man dem so sagen will, mit dem Teil hier so richtig angefangen.
December 1924.
Alone in the Dark 2, eins von den wunderbarsten Spiel, das ich jemals in meinem Leben gespielt habe, beziehungsweise als ich zuerst mal gesehen, wie es mit Bär gespielt hat und dann einfach so als akribisch irgendwie aufgenommen und habe dann das Spiel selber durchgespielt, weil ich dann gemerkt habe, wie er das geschafft hat, das durchzuspielen. Und ist echt, also von mir aus gesehen wirklich so, ach, das hat für mich einfach geprägt. Ja, wir haben über die prägenden Filme schon geredet, in der Podcast-Episode, die vor 2 Wochen rausgekommen ist. Und Alone in the Dark wäre definitiv eines von diesen Spielen, die mich geprägt haben. Und ich finde es einfach wunderbar, wie die Story dort aufgebaut ist. Das hat mich immer sehr gepackt. Es geht so ein bisschen um eine Piratengeschichte und so, lang vor Pirates of the Caribbean. Und es spielt ein Jahr nach dem Ereignis in Dursero, das ich vorhin angesprochen habe, von Alone in the Dark 1. Und der Carnby, der hat sich mittlerweile als Privatdetektiv für Übersinnliches spezialisiert, was er im ersten Teil ja noch nicht gemacht hat. Da ist er eher per Zufall dazu gestossen, durch den Auftrag, den er vom Antiquitätenhändler bekommen und gemerkt hat, oh ja, da sind übersinnliche Mächte am Werk. Und irgendwie hat er dann gefunden, ja, jetzt mache ich nur noch das. Und die Handlung von dem Spiel wird eigentlich losgetreten, weil sein Freund, der Ted Stryker, bei der Suche nach dem vermissten Mädchen Grace verschwindet. Beziehungsweise, wie man dann als Spieler relativ schnell erfährt, dass der ist abgemurkst worden. Und er geht der Carnby diesen Spuren nach und findet dann heraus, dass da auch wieder so ein Herrenhaus im Spiel ist. Hell's Kitchen ist es in dem Fall. Und es ist eine riesengroße Villa, wo ja, an einer steilen Klippe irgendwo am Meer steht. Eben schon nur das, stellt euch das vor. Das wäre gratis Filmmaterial. Und irgendwann, wenn er dann in das Haus hineingeht, stellt sich heraus, dass die er als Gangster in diesem Haus vermutet hat, die Bewohner, dass sie Geister von längst verstorbenen Seeräubern, die angeführt werden, nicht vom Jack Sparrow, sondern vom One-Eyed Jack.
I signed the pact, and so did my men, and since then, we reign undisputedly.
Der Jack ist irgendwann so 1824 mit seinem Schliff der Flying Dutchman. Ja, da läutet natürlich bei den Pirates Fans auch etwas. Der Flying Dutchman ist eine Klippe aufgeschlagen, dort wo sie dann das Haus Hell's Kitchen aufgebaut und seitdem regieren sie dort und haben die arme Grace entführt. Aber warum eigentlich überhaupt? Das erfährt man dann erst im Zuge dessen, dass man Jack seine Herzallerliebste kennenlernt im Spiel.
And every 100 years, an innocent girl would turn old for us. A gust of freedom freshened my Jane.
Also auch 100 Jahre muss... Ah. Übrigens einer der geilsten Teile in diesem Spiel, wenn man dann endlich Grace auch spielen kann. Ja. Ja, ich schweife ab. Auf jeden Fall ist das so, dass sie ein junges Mädchen müssen altern, damit sie dann ewig leben können. Und das ist eigentlich so ein bisschen Geschichte von dem ganzen Spiel Alone in the Dark 2. Und das hat mich schon als Kind recht fasziniert. Und darum habe ich wahrscheinlich auch den Film hier so gerne gehabt, wo der irgendwie ein paar Jahre später ist rausgekommen.
You are without doubt the worst pirate I've ever heard of.
But you have heard of me.
Pirates of the Caribbean, ja. Und mir denkt, Alone in the Dark 2 hat eigentlich so ein bisschen das Fundament gelegt gehabt. Mit dem ganzen Geister-Piraten-Zeugs. Ich weiss gar nicht, ob das der Gore Verbinski oder wer auch immer den Film dann ursprünglich eigentlich aufs Parkett gebracht hat, sich auch an Alone in the Dark orientiert hat. Aber das würde mich nicht verwundern, weil Alone in the Dark 2 ist für mich einfach wirklich so das hure Filmmaterial gewesen. Und das ist dann weitergegangen mit dem Spiel, wo ihr das Intro schon gehört habt.
Conby, there's a town there. Well, it's not really a town. It's a ghost town more like. It's a lot of ghosts.
Und Alone in the Dark 3 hat dann so das Western-Setting aufgegriffen, das ich ja vor allem kennt habe aus irgendwelchen Terence Hill und Bud Spencer-Filmen, wo ihr übrigens, wenn ihr meine Meinung zu diesen Filmen wollt hören, könnt ihr gerne den Podcast mit dem Kühnel noch hören. Der ist ja auch hier auf dem Podcast-Kanal. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall, ich habe nicht so einen riesen Bezug zu Western zu dieser Zeit. Ich glaube, Alone in the Dark 3 war so wirklich der erste Berührungspunkt gewesen, den ich hatte mit Western. Hat dann auch später irgendwann noch Zeug nachgeholt wie Once Upon a Time in the West, wo ich mittlerweile als einer von meinen absoluten Lieblingswestern zähle. Oder die tolle Trilogie, die ich auch zusammen mit dem Kühne abgehandelt. Und ist halt echt so, die Sachen, die die Filme irgendwie haben aufs Parkett gebracht, oder auch noch frühere Western, die ich jetzt alle nicht gesehen habe, aber eben so ein bisschen bei Alone in the Dark 3 ist das halt so alles ein bisschen à la H.P. Lovecraft aufgegriffen worden. Das Spiel selber ist 1994 rausgekommen und spielt auch wieder ein Jahr nach dem Ereignis aus dem zweiten Teil, dort in Hell's Kitchen. Und das Mal wird der Edward Carnby, wie ihr schon gehört habt, von einem Filmproduzent angehört, dem Greg Saunders, der für das fiktive Filmstudio Century Studio arbeitet. Und da ist offenbar etwas passiert. Die hatten da drei Arbeiten gehabt für einen Western in der Geisterstadt Slaughtergulch. Und da ist sein ganzes Filmteam verschwunden. Und er möchte eben, dass man jetzt herausfindet, wo die Leute sind gelandet und kam bei der Reise dann aufs Ladegolch und stellt dort dann relativ schnell mal fest, dass die Stadt verflucht ist und vom bösen Cowboy Chad Stone beherrscht wird und dann für das Verschwinden vom Filmteam verantwortlich ist und Carnby auch wieder ganz viele Geister Cowboys auf den Hals jagt. Da komme ich gerade wieder Hühner rüber. Ja, im Laufe des Spiels trifft der Carnby unter anderem mal auf einen amerikanischen Ureinwohner, der ihn unterstützt und den er auch einmal muss von den Toten wieder beleben.
This amulet brought you back from the land of the dead, Wazigun. But there is a task you must accomplish before you can attain human form.
Was auch zur Folge hat, dass man zwischenzeitlich als Puma unterwegs ist. Und es ist echt ein super geiles Spiel. Das Setting ist wunderbar. Und ja, ich könnte jetzt noch denken, am Schluss trifft der Carnby irgendwann auf den Ted Stone. Und er tut ihn natürlich dann besiegen. Und er flüchtet dann mit der Emily Hartwood, die auch in die Filmcrew gehört, die ist verschwunden. Und ja, dann ist dann am Schluss wieder alles gut. Und das Western-Setting, das passt nach dieser ganzen Piratengeschichte im 2 sehr gut zu Alone in the Dark. Und ich muss sagen, auch das wäre echt wunderbar gewesen, wenn man das verfilmt hätte. So. Nach dem dritten Teil hat es dann ganze 7 Jahre gebraucht, bis der nächste Teil ist rausgekommen von der Spielreihe. Und der hat dann so ein bisschen andere Richtung eingeschlagen.
Gloucester, Massachusetts, October 30th, 2001, 2100 hours.
Condi, this is Fisk. I can already hear you ranting, but I've taken on a new case. I know, I promised I'd quit, but I was contacted by a man named Johnson to go to Shadow Island and investigate Obed Morton and the Apkanis writing tablets. Does that ring any bells? I'm going tomorrow. See you soon, Condi.
Boston Police Department. Name Fisk. First name Charles. Date of birth February 17th, 1944. Presumed date of death October 24th, 2001.
Und genau dann ist das Spiel auch rausgekommen, Alone in the Dark, A New Nightmare 2001. Neben dem Computer hat man es auch auf der PlayStation 1 und 2 können spielen. Und an anderen dann zumal relevanten Konsolen und auch auf dem Game Boy hat man es auch können spielen. Das ist dort, wo ich den ersten Berührungspunkt hatte zu diesem Spiel. Obwohl dort eine andere und eine reduziertere Geschichte ist erzählt worden. Also wenn man das Spiel wirklich in voller Länge und in voller Pracht möchte geniessen möchte, dann müsste man halt schon auf die Computer- oder Playstation-Version zurückgreifen. Das Setting ist nicht mehr so wie vorher in den 20er Jahren, sondern, wie ihr schon gehört habt, es spielt in den 2000er Jahren. Und auch der Carnby hat sich optisch ein bisschen verändert. Er hat jetzt lange Haare, er trägt Jeans und hat so einen braunen, langen Ledermantel an. Das könnte vielleicht später auch nochmal das Thema sein, aber ich will nicht vorgreifen. Und man kann hier wieder auslesen zwischen ihm als Spielcharakter und der Aline Zerak. Sie ist Ethnologieprofessorin. Und die Story, wo die beiden reingeschossen werden, ist so, dass man braucht nicht wirklich Vorkenntnisse zu den anderen Spielen, also zu den ersten drei Teilen, sondern es ist eben, wie gesagt, der Neustart von der Reihe oder Carnby, der arbeitet jetzt hier bei diesem Neustart beim FBI, also so ihre Ermittlungsabteilung, die sich 713 nennt. Und die sind vor allem für übersinnliche Aktivitäten spezialisiert. Und der Gründer von dieser Abteilung, der Charles Fisk, den ihr ja jetzt hier in diesem kleinen Ausschnitt auch schon gehört habt, ist ein Carnby sein Freund, der wird auf die Insel Shadow Island gerufen und kurz darauf runter entdeckt man einen Tod an der Küste von Maine. Und da übernimmt eben der Carnby die Aufklärung von diesem Fall und er erfährt, dass der Fisk auf der Suche war nach 3 antiken Schrifttafeln und die stammen vom eingeborenen Stamm Apkani. Und er fliegt dann zusammen mit der Aline Zerak auf die Shadow Island und irgendwo zwischendurch, wenn sie unterwegs sind, stürzt eben das Flugzeug ab, weil irgendein Monster offenbar das Flugzeug zum Absturz bringt und der Carnby und die Aline, die werden dann getrennt und dort fängt dann die ganze Action an und eben auch die 2 Handlungsstränge. Und was bei diesem Spiel noch interessant ist, man kann nicht sagen, wenn die eine Version oder die andere Version hast gespielt, hast du das gleiche Spiel durchgespielt, sondern es lohnt sich wirklich beide Varianten von denen durchzuspielen, weil es hat ganz andere Handlungsstränge. Sie begegnen sich zwar zwischendurch wieder, aber durch das, dass halt zwei verschiedene Figuren sind, erleben sie eben auch zwei unterschiedliche Stories. Und von dem her ist das Spiel sehr interessant. Es ist ein bisschen mehr wie Resident Evil. Also, was ja noch interessant ist, weil Resident Evil ja sich ein bisschen an Alone in the Dark inspiriert hat. Und Alone in the Dark, A New Nightmare, dann im Zuge, dass Resident Evil so erfolgreich war, sich dann ein bisschen an dieser Reihe wieder orientiert hat. Und ja, hier geht es dann auch ein bisschen mehr um Monster als Zombies und verfluchte Menschen. Was ja in den ersten Teilen noch ein bisschen mehr der Fall ist, gesehen, im 2 und im 3 andere Änderungen, die wir schon angesprochen haben. Das Spiel spielt etwa 75 Jahre nach dem letzten Teil, also im Teil 3. Aber es hat mit dem wirklich mit den ersten Alone in the Dark wirklich nichts zu tun. Und man tut das irgendwie gar nicht aufgreifen. Das ist halt einfach so. Also es gibt keine Erklärung, dass jetzt der Carnby plötzlich in den 2000er unterwegs ist und nicht mehr in den 20er. Was ja okay ist. Das Spiel hat relativ gemischte Rezensionen bekommen und ich habe mich ehrlich gesagt ich muss sagen, ich habe das Spiel nie ganz durchgeschafft. Also die Gameboy-Version, die habe ich durchgespielt, aber die Konsolenversionen, es hat einfach für mich nicht mehr so ganz den Charme gehabt von den alten Alone in the Dark-Spielen, wo man wirklich so ganz easy so in anderthalb Stunden oder zwei Stunden kann durchspielen, also wenn man auch weiss, wie man muss unterwegs sein. Und das hat mir immer ein bisschen gefallen. Und das hat mir jetzt bei dem Spiel ein bisschen gefällt. Und ein ganz anderer negativer Effekt, den das Spiel zur Folge hatte, es hat eine Verfilmung gegeben. Und ja, wer ja wieder schon mitbekommen hat. Eigentlich mein grosser Wunsch war, dass man endlich mal Alone in the Dark verfilmt. Aber ja, man hat nicht gewusst, wie das dann das rauskommt. Und Jode ist ein Regisseur namens Uwe Boll.
Camera speed.
Down production, take one.
Action!
Hallo.
Manche Ängste sollten nie Wirklichkeit werden.
Ich glaube nicht, dass wir hier erwünscht sind.
Und mancher Schrecken endet nie. Fürchte die Finsternis.
Ach, da ist definitiv nicht nur mit Finsternis unterwegs gewesen, weil ich würde behaupten, dass da sogar etwas Kleines in mir gestorben ist. Ich habe mir doch immer gewünscht, dass man Alone in the Dark auf eine gute Art und Weise verfilmt. Aber nein, was haben wir bekommen? Genau gar nichts, nämlich das da hier, wo bewertet wird auf Rotten Tomatoes mit 1% positiven Kritiken und gilt auch als schlechtester Film von aller Zeiten. Uwe Boll's Alone in the Dark. Und der Uwe Boll, der ist ja sowieso so ein kleiner Mensch, wo man... er ist irgendwie so ein Faszinosum für mich, so auf eine komische Art und Weise. Der macht echt Filme, aber weiss eigentlich gar nicht, wie dass man Filme überhaupt macht. Was er weiss, ist, wie man Filme finanziert, zumindest einmal so in den 2000er. Zwischen 2000 und 2008 hat es einmal geschafft, dass er irgendwie Geld bekommt von der deutschen Filmförderung. Wer auch immer das... Keine Ahnung, wie er das hat hergebracht. Und er ist echt ein Phänomen. Und ich kann mir wirklich nicht erklären, wie dieser Typ so viele Filme inszeniert. Das ist wirklich echt so, die müsst ihr mal nachlesen. Das ist ein Faszinosum, wie ich schon gesagt habe. Und Alone in the Dark war immerhin schon sein 13. Film gewesen, sei es als Regisseur, Produzent oder Co-Produzent. Hat mit House of the Dead, den ich vorhin auch schon angesprochen habe, mit Survival Horror so ein bisschen in Verbindung zu bringen, schon eine Spielverfilmung realisiert hatte, die ja auch mehr schlecht als recht ist. Habe ich nie gesehen. Also Alone in the Dark ist nach wie vor der einzige Uwe Boll-Film, den ich mir jemals hatte. Und ich glaube, ich werde auch nie mehr einen Uwe Boll-Film schauen. Auf jeden Fall hat er nach House of the Dead aus irgendeinem Grund 20 Millionen Dollar in die Finger gedrückt bekommen, dass er dann Alone in the Dark verfilmen kann. Und dieser Film ist dann im Kino relativ gefloppt, hat aber dann auf DVD und so einigermaßen Geld eingespielt. Da bin ich auch nicht ganz unschuldig. Als Jungspund dann zumal 2005 hatte ich auch das Gefühl gehabt, ja, Alone in the Dark, endlich! Da haben wir den dann auf DVD bestellt. Und ja, bin dann ja, unterwältigend ist, glaube ich, noch untertrieben. Es ist eine Tortur gewesen. Ja, ich weiß gar nicht, warum das er überhaupt ist gewählt worden, für die, oder das, die Spielreihe irgendwie zu filmen. Auf jeden Fall, ja, man kann sich es irgendwie erklären, wenn man so ein bisschen nachlesen geht, weil er eben durch das, dass er irgendwie Filmgelder oder Förderungsgelder kann auftreiben, hat man ihm halt einfach auch relativ viele Sachen in die Finger gegeben. Und ich glaube, durch das hat er es dann auch überhaupt geschafft, permanent Filme rauszuholen in den 2000er. Und ja, jetzt schon geflucht und ihr wisst vielleicht gar nicht, warum sie fluchen. Warum ist denn der Film so in die Hose? Ja, das kann man sich irgendwie gar nicht ausdenken. Ich weiß nicht genau, was da schief ist gelaufen. Also, man kann es mal probieren auszubändeln. Zum Beispiel, dass es über 10 Drei-Buch-Fassungen gegeben und keine von denen hat Sinn gemacht. Und dann hat man irgendwie aus all diesen 10 Drei-Büchern hat man irgendwie so eine Geschichte zusammengewürfelt. Und ja, sie beziehen sich auf New Nightmare. Aber irgendwie so, als hätte ein Fünfjähriger irgendwie auf Koks geschrieben. Das ist wirklich krass. Also, die können den Film auf YouTube schauen. Ich empfehle es niemandem. Ja, gestern, bevor ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, habe ich mir den wieder mal angetan. Dann habe ich im Zuge dessen, dass ich auch über die Anaconda-Filmreihe mit dem Christian Kühne-Kühnemann geredet habe, liebe Grüße an dieser Stelle, habe ich ihm schnell eine Sprachnachricht machen und ihm sagen, hey, im Fall, wir haben das Gefühl, wir haben jetzt den Bodensatz von Filmgeschichte gesehen. Nein, Kühne, ich habe jetzt den Bodensatz gesehen und das ist Alone in the Dark von Uwe Boll. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz übler, hure Bodensatz. Was man aber muss sagen, ich glaube, mit dem Audiokommentar, das gibt es ja manchmal so auf den DVDs, wo die Regisseure oder die Filmemacher zwischendurch noch ein bisschen erzählen, was da genau passiert ist in diesem Film. Und das hat der Uwe Boll bei Alone in the Dark auch gemacht. Und zwar in zwei Fassungen, eine ist auf Englisch und eine ist auf Deutsch. Auf Englisch ist er noch ein bisschen gemässiger unterwegs, aber auf Deutsch lässt er wirklich einfach raus und das ist amüsant wie Sau. Müsst ihr noch mal reinziehen, wenn ihr irgendwie dazukommt. Das Problem ist halt echt, dass man den Film kaufen muss, dass man überhaupt dazukommt. Und das möchte ich niemandem zumuten, aber wenn ihr irgendwie Zugriff habt auf einen Audiokommentar von Uwe Boll zu Alone in the Dark, dann empfehle ich euch das. Aber um was geht es überhaupt? Wir haben den Privatdetektiv Edward Carnby, habe ich übrigens jetzt gerade aus Wikipedia rauskopiert. Wir haben den Privatdetektiv Edward Carnby, der auf der Suche nach übernatürlichen Phänomenen und rätselhaften Artefakten umreist und durch die ganze Welt unterwegs ist und der irgendwann auf der geheimnisvollen Insel Shadow Island landet. Mhm. Ja, da läutet es natürlich schon, wenn der Gutheit zugelassen hat. Und dort Überreste findet vor uralten Hochkultur von der Abkhani. Eines von den Artefakten, die er dort findet, das bringt er dann zu seiner Ex-Freundin Aline Sedrak in die USA. Die arbeitet dort im Museum als Kuratorin. Und währenddem, dass sie das ganze Zeug untersucht, was er mitgebracht hat, gibt es blutrünstige Monster, die plötzlich auftauchen und mehrere Mitarbeitende tötet von diesem Museum. Ja, viel mehr muss man, glaube ich, zur Handlung von diesem Film gar nicht sagen. Wenn ihr beim Plot zum Game Alone in the Dark A New Nightmare schon aufgepasst habt, wisst ihr, dass das quasi so ein bisschen auf das aufbaut. Das ist ja eigentlich per se gar nicht so eine dumme Idee. Hätte ja theoretisch auch gut rauskommen können, wenn man nicht einen Regisseur hätte wie einen Uwe Boll und irgendwie 10 Buchschreiberlinge, die das Ganze verhunzen wie weiß nicht was. Aber ja, ist ja gleich. Sonst Gemeinsamkeiten zum Spiel Alone in the Dark, A New Nightmare, ja, der Carnby, das habe ich vorhin schon angesprochen. Der wird übrigens gespielt von Christian Slater. Keine Ahnung, wie der zu dieser Rolle ist gekommen. Ich glaube, der hat auch seinen Agenten kurz darauf nicht nur rausgefallen, sondern wahrscheinlich auch gesteinigt und verbrannt. Aber das ist ja gleich. Auf jeden Fall der Carnby, der sieht nicht mehr ganz so aus wie in A New Nightmare. Er hat jetzt kürzere Haare, echt auch einen Ledermantel dran, aber der passt einfach überhaupt nicht zu ihm. Das ist so Cosplay-Feeling. So, wie sich irgendwie ein 5-Jähriger würde verkleiden, der gern Edward Carnby aus A New Nightmare würde nachher machen. Nein, das ist wirklich so. Das ist so ein Exhibitionistenmantel, der Nein, das sieht einfach scheiße aus. Viel mehr kann man gar nicht sagen. Und dann hat er irgend so ein Unterhemmli noch drunter an. Und aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie der Christian Slater da ist reinkommt. Ist ja eigentlich auch egal. Zurück zu den Gemeinsamkeiten zum Game. Wir haben auch die Lynn Sedrak. Die wird gespielt von Tara Reid. Wo man ja als so spät Sünder aus den 2000er, Anfang oder 90er Jahren kennt, die Freundin gespielt hat von irgendeinem aus American Pie. Und irgendwann hat sie dann auch bei den Sharknado-Filmen mitgespielt und so. Und vielleicht hat man schon dort können erahnen, dass die auch schauspielerisch nicht so auf der Höhe ist. Und das merkt man halt auch bei Alone in the Dark. Das ist wirklich einfach der unterste Bodensatz. Aber eben, sie ist ja auch nochmal engagiert worden, weil Christian Slater, beziehungsweise der Agent von Christian Slater, irgendwie so in einem Meeting war, über den Film geredet hat mit dem Filmemacher von Alone in the Dark. Und dann ist der Agent von Tara Reid per Zufall irgendwie auch in diesem Haus gewesen. Und dann haben sie dann irgendwie auf dem Gang verrutscht und gesagt: Hey, wir suchen da noch eine für die Aline Sedrak. Und ja, jetzt geheißen: Ja, komm. Nehmt doch die, die macht eh alles. Und der Uwe Boll hat gefunden, ja gut, das passt eigentlich gar nicht, weil ja, sie ist eigentlich nicht überzeugend so als intelligente Forscherin, Professorin. Und hat aber nicht gefunden, ja komm, wir nehmen sie gleich, weil die macht ja sowieso, was man ihr sagt. Das Einzige, was sie dann nicht gemacht hat, ist das, was er eigentlich beabsichtigt hat, dass sie sich abzieht, Blut. Da hat sie sich nicht gewehrt und da gibt es auch einen sehr lustigen Ausschnitt aus dem Audiokommentar. Aber wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, finde ich natürlich auch nicht cool, was das für Aussagen sind, aber gleichwohl amüsant, wo er gesagt hat, ja, ich weiss gar nicht, warum das die Amis so brüten. Die wollen sich nicht abziehen, obwohl sie ja irgendwelche Partys unterwegs sind und dort sieht es ja sowieso aus, als ob irgendwelche Nutten auf einem Betriebsausflug sind. Zitat Uwe Boll. Ja, die Amis, die kommen grundsätzlich beim Uwe Boll nicht so gut weg. Das merkt man, wenn man die ellenlange Hure Anfangstext-Crawl lost. Das kennt ihr vielleicht so aus Star Wars, oder? Da kommt immer so ein Text am Anfang. Und der Uwe Boll hat das dann einfach an die Spitze getrieben. Also, lassen wir mal rein.
1967 entdeckten Bergleute Überreste einer längst verloren geglaubten
ja, also
Zivilisation amerikanischer Ureinwohner.
Spulen wir mal weiter. Ja.
Vor etwa 10.000 Jahren öffneten die Abkani ein Tor zwischen diesen Welten.
Ist immer noch nicht
bevor sie es schließen konnten, schlüpfte etwas Böses hindurch.
Spulen wir noch ein bisschen.
Verlorene
Seelen,
die auf den Augenblick ihrer Bestimmung warten.
Der Textcrawl, wie man sagt, so in gut Englisch, geht 1,5 Minuten. Ich schon nur zum Erklären, um was es in diesem Film überhaupt geht. Und das Problem ist, das nützt nicht mal viel. Du kommst gleich nicht raus, was in diesem Film abgeht. Weil echt, es macht null Sinn, was dort in diesem Film. Ah nein, das ist echt unglaublich. Also, weil auf Papier würde es eigentlich gut tönen, was man da für eine Idee hatte. Weißt du, 1967 hat man da aus einer verlorenen oder vergessenen Urkultur irgendwelche Sachen rausgefunden und blablabla. Bla bla. Aber nein, es ist echt wirklich. Es ist so schlimm. Es tut mir wirklich weh, wenn man sieht, was Alone in the Dark als Spielereihe eigentlich für ein Potenzial geliefert hat, dann zumal in den 90ern und was sie dann mit dem Film haben umgesetzt. Nein, es ist wirklich. Aber ja, man darf sich, glaube ich, auch gar nicht nerven über das Ganze, weil, ja, was hast du erwartet, Frick? Dann zumal habe ich natürlich den Uwe Boll noch nicht kennt, ja, seinen Ruf noch nicht kennt. Mittlerweile habe ich ganz viele Sachen recherchiert und auch viele Podcasts über ihn gehört. Und das ist sehr amüsant, wenn man Zeug hört über ihn. Aber ja, das tut auch wirklich nur noch weh im Herz. Der Film, wie ich schon gesagt habe, der wird ja relativ schlecht bewertet. 1% gute Kritik auf Rotten Tomatoes zum Beispiel. Ich habe dann noch schnell geschaut, dass es auf IMDb so abgeht. Dort ist er nur auf dem Platz 13
gelandet, von den schlechtesten Filmen aller Zeiten. Da gäbe es zum Beispiel noch schlechtere Filme wie Disaster Movie, der auf Platz 1 ist. Dann Birdemic, liebe Grüße an Telehorst. Die hat auch schon mal ausgiebig besprochen. Übrigens eine sehr amüsante Folge. Wenn ihr mal über ganz üble Filme einen amüsanten Podcast hören wollt, dann tue ich natürlich auch die Show Notes. Was haben wir noch? House of the Dead, ja, wieder ein Uwe Boll-Film, der auf Platz 6 ist, von den schlechtesten Filmen, die auf IMDb bewertet worden. Dann haben wir «Die Maske 2» auf Platz 8, «Fantastic Movie» auf Platz 9 oder John Travolta, das ist Scientology-Propaganda-Desaster, «Battlefield Earth» auf Platz 11. Also ihr seht, es gibt noch ein paar Filme, die schlechter bewertet sind als «Alone in the Dark». Wobei ich muss sagen, es ist wirklich einfach so einer von den wirklich grützigsten Filmen, die ich jemals gesehen habe. Und ich habe ihn gestern nochmal geschaut, extra, damit die jetzt über den Podcast oder in diesem Podcast so richtig fundiert darüber reden kann. Und ich habe mich auch nicht so genervt, wie ich das jetzt mache, wenn ich den Film nicht noch einmal geschaut habe. Aber ich glaube, ich hätte es einfach sollen lassen. Durchschnaufen, Frick, durchschnaufen. Zum Glück hat das Ganze nicht den Schlussstrich gemacht. Es ist ja dann noch weitergegangen. Im Jahr 2008, wo «Alone in the Dark» mässig das umtriebigste Jahr war, glaube ich. Weil es hat nicht nur eine Fortsetzung gegeben zum Uwe Boll-Desaster, sondern auch ein neues Spiel.
Who the hell am I? I'm so glad you're back, Edward. A large part of your memories have been sacrificed in the process.
There's something inside me, something dark and violent.
Do you hear that? Did you hear it? What the fuck is that noise?
Ja, dann zumal mir das auch in dem 2008 ein bisschen mehr so reizen. Aber blöderweise hat mich die ganze Uwe Boll-Geschichte mit «Alone in the Dark» und auch «Alone in the Dark – A New Nightmare», das letzte Spiel aus 2001, das hat mir irgendwie ein bisschen zu verleiden gemacht, obwohl das Spiel nicht schlecht war, aber der Film so. Es hat mich einfach nur interessiert, dass 2008 ein neues Spiel ist rausgekommen, das ja eigentlich so ein bisschen vorweggenommen hat, was Filme heutzutage recht viel machen, nämlich, dass man eine Fortsetzung genau gleich nennt wie das Original. Und das war «Alone in the Dark», im fünften Spielteil auch so gewesen. Der heisst nämlich nicht «Alone in the Dark 5» oder «Alone in the Dark Doppelpunkt irgendetwas», sondern der heisst einfach «Alone in the Dark». Und ich habe wirklich keinen Bock gehabt, mich irgendwie noch mit dem Spiel auseinanderzusetzen. Aber wie gesagt, durch die Podcast-Folge, die ich jetzt hier machen darf, oder mich selber gezwungen habe, die zu machen, habe ich mich schnell informiert. Und was hat man eigentlich genau probiert mit dem «Alone in the Dark» 2008? Ja, man hat irgendwie den Edward Carnby, wo man ja bei «Alone in the Dark» «A New Nightmare» einfach kommentarlos in die Gegenwart hat genommen, hat man es jetzt bei diesem Teil hier aus dem 2008 probiert zu erklären, dass der Edward Carnby als Detektiv aus den 20er Jahren plötzlich in den modernen 2000er Jahren landet. Und da ist es dann, wo die Story anfängt. New York 2008. Der Carnby, der verwacht, ist gefangen und weiss gar nicht mehr, wer er ist, wie ihr schon im Trailer gehört. Einer von den Entführern will ihn dann auf das Dach des Gebäudes nehmen, wo er gefangen ist. Aber irgendwie schafft es dann der Carnby zu entkommen. Und plötzlich bricht dann im ganzen Gebäude das Chaos aus. Überall hat es Feuer rum, brennt, Erdbeben bringen, das Haus zum Teil zum Einstürzen und übernatürliche Kreaturen sind plötzlich unterwegs. Ja, wie gesagt, spätestens ab hier bin ich nicht mehr dabei gewesen. Es hat mir einfach nichts mehr gesagt zu diesem Zeitpunkt. Und wenn ich den Spielekritiker Jörg Leubel vom Magazin 4Plays höre sagen, ich habe mich auf das große Comeback eines Klassikers gefreut, wurde herb enttäuscht. Da gibt es mir irgendwie auch recht, dass ich das Spiel irgendwie kategorisch ausblendet habe. Wie sieht es aber aus mit dem Film, der im gleichen Jahr rausgekommen ist, die Fortsetzung vom Uwe Boll-Desaster «Alone in the Dark»?
A witch's mark.
As a result, you're going to see things. Visions. Now, we need to know exactly what you see. And in particular, we need to know the location.
He doesn't have much time. We need your help.
I made my peace with the occult. Where's Natalie?
I saw her. I saw her face.
Give it to me, Natalie. Bring me the dagger.
Bin ich erstaunt gewesen, dass es den Film überhaupt gibt? Ja, bin ich. Bin ich erstaunt gewesen, wenn ich sehe, was Alone in the Dark der erste vom Uwe Boll eingespielt hat? Ja, ich bin immer noch erstaunt. Aber liebe Filmsündis, der Film existiert und niemand hat ihn wahrscheinlich gesehen. Hoffentlich. Nicht mal ich. Hätte man wieder gut machen wollen, was Uwe Boll im ersten Film für eine Katastrophe hergestellt hat? Nein, offensichtlich nicht. Das zeigt schon nur die Geschichte. Achtung! Der ehemalige Hexenjäger Abner Lundberg ist gezwungen, nochmals den Kampf aufzunehmen, als die jahrhundertealte Hexe Elizabeth Dexter zurückkommt. Wegen eines alten Familienfluchs sucht sie weiter nach Opfern. Doch diesmal hat Lundberg Unterstützung durch den jungen Geisterjäger Edward Carnby, der mit Hilfe eines magischen Dolchs auch versucht, die Hexe zur Strecke zu bringen. Tönt auf Papier auch gar nicht mal so schlecht. Ob es gut ist rausgekommen, weiss ich nicht. Ich habe den Film, wie gesagt, nie geschaut. Was kann man denn über den Film sagen, wenn man ihn nicht sieht? Ja, also der Carnby, der wird gespielt von Rick Yoon. Das ist ein asiatischer Schauspieler, wo man auch noch aus seinen Auftritten im ersten Fast and Furious oder im letzten Bond von Pierce Brosnan, Die Another Day, noch kennt, Anfangs 2000er. Und vielleicht auch darum ist gecastet worden. Und ich glaube, dass man ihm genauso wie einem Agent von Christian Slater einen Kopfnuss geben sollte. Der Uwe Boll fungiert hier übrigens noch als Produzent, aber sonst wären Darstellerinnen, die in diesem Film vorkommen, gar nicht mal so hure leid. Ladies and Gentlemen, wir haben hier den Lance Hendrickson, der ja notabene bei Terminator oder bei Aliens, Alien 3 und Alien vs. Predator mitgespielt hat, in Near Dark oder Scream 3 und recht viele Videospiele gemacht, wie zum Beispiel Mass Effect 3, wo mir ehrlich gesagt nichts sagt, aber alle Videospielfans unter euch, die wissen natürlich, um was es geht. Nein, haben wir Bill Moseley, der bei Texas Chainsaw Massacre 2 mitgespielt hat. Das ist ja genau der, der seine eigene Kopfhaut ist. Und natürlich die Rolle vom Otis in den Rob-Zombie-Filmen «Haus der tausend Leichen», «Devil's Rejects» und «Three from Hell». Und ja, der Ralf Möller war mal Mr. Universum und aus meiner Sicht so ein bisschen der Arnie für Arnie. Aber ja, wird auch immer sehr prominent erwähnt im Podcast «Gemischtes Hack». Und last but definitely not least, der Danny Trejo spielt in diesem Film auch mit. Das ist eine Ikone durch seinen Cousin, vor allem dem Regisseur Robert Rodriguez, den eingebaut hat in Filmen wie Desperado, From Dusk Till Dawn, Machete oder Machete Kills. Ach, es bleibt mir nur noch etwas zu sagen. We love you, Danny. We don't love you for Alone in the Dark 2, but we love you. Und der Sekunde, der wird nächstes Jahr 80. Unglaublich, der war ja dann zumal recht alt gewesen. Macht ja keinen Unterschied. Auf jeden Fall weiss ich auch gar nicht, was der Danny Trejo jetzt macht. Ja, vielleicht nicht mehr so eine Grube wie Alone in the Dark 2. Ja, viel mehr kann ich jetzt in diesem Film auch gar nicht sagen. Scheiss doch einfach drauf. Es hat mich alles eh nicht mehr gross interessiert, gehabt, weil der Film ist rausgekommen 2008 nach dem ersten und komm, ja, ich weiss, mi. Beruhig dich mal. Das hat jetzt ziemlich ausgeartet, für das ich eigentlich relativ auf einer guten Note angefangen habe. Probiere ich nochmal die guten Sachen irgendwie vorzuholen. Die Spielereihe, die hat unglaublich gut gestartet in den 90er Jahren, hat aber irgendeine relativ schlechte Verfilmungen bekommen. Und das ist das, was mich am meisten nervt, weil ich weiss, das Potenzial wäre eigentlich vorhanden für eine gute Verfilmung von Alone in the Dark. Was siehst du? Das war noch gar nicht mit Alone in the Dark. Ist da noch etwas gekommen nach dem Film? Was denn?
I have seen the dark universe yawning, where the black planets roll without aim. Where they roll in their horror, unheeded, without knowledge, or luster, or name. I have drifted o'er seas without ending, that resound with hysterical cries.
Leck mir am Arsch, ich zitiere jetzt echt Michael Cross da, auch wieder aus dem Videospielmagazin 4 Players. Alone in the Dark Illumination, wo 2015 rausgekommen ist. zeigt auf schockierende Art und Weise, was man bei der Spielentwicklung falsch machen kann und wie man als Macher einer Marke endgültig den Todesstoss verpassen kann.
Bring out your dead! Bring out your dead!
Liebe versammelte Gemeinschaft, ich bin heute hier, dass ich euch voller... Das sage ich nicht mal halt schnurren, weil... Das ist recht. Voller Schmerzen muss ich mitteilen, dass Alone in the Dark gestorben ist. Und mir als persönlicher Freund oder auch als Fan von dieser Familie oder dieser Spielereihe, mir tut es natürlich besonders weh. Aber wir müssen natürlich wie immer voranschauen und nicht Trübsal blasen und... Hey Mann, ich bin hier am Podcast, was geht jetzt hier ab? Sorry, ich bin hier an einer Beerdigung. Was willst du mir sagen? Alone in the Dark ist noch nicht tot. Das können ja jetzt irgendwelche Fake News sein. Was bringt denn dir zu dieser Aussage? Und warum soll ich dir überhaupt glauben?
There is a house in New Orleans.
Don't let them get inside, compare. They're not the good guy.
Dorsetto isn't cursed or blessed. It's a battleground.
Maybe the Dark Man just likes it when you suffer.
Welcome to the Madhouse, Detective.
A new vision faithful to the original. Genau so preisen die Macher von Alone in the Dark. Das Spiel an, das noch dieses Jahr 2023 rauskommt. Was wieder heisst Alone in the Dark. Ja, ihr habt die Folge jetzt ein bisschen durchgelassen und wahrscheinlich auch mitbekommen, was jetzt in diesem Trailer versprochen wird. Es geht wieder zurück in die Zeit, wo die erste Trilogie gespielt hat. Und ihr hört es vielleicht schon an meiner Stimme, ich freue mich grossartig auf das. Und sie greifen sogar Sachen auf aus dieser Zeit. Alone in the Dark 2, das Mädchen, das ihr am Anfang gehört singen, das wäre die Grace. There is a house in New Orleans. Aber sonst das Setting ist das Dorsetto, das alte Herrenhaus von Jeremy Hartwood, wo wir ja im ersten Alone in the Dark Teil schon hatten, wo hier auch wieder eine Rolle spielen soll. Und bitte, bitte, don't fuck it up. Aber eben, sagen wir es mal so, ich bin vorsichtig optimistisch. Und gleich hat es mich gefreut, jetzt über das zu reden, als vorhin schon gesagt habe. Das ist jetzt ziemlich eskaliert gegen Ende, weil es hat sehr persönlich angefangen und dann am Schluss ist es ein bisschen hasserisch plötzlich geworden. Aber auf eine Art und Weise endet es ja jetzt auch auf einer sehr persönlichen Note. Schön, dass ihr dabei gewesen und vielleicht erleben wir ja irgendwann noch so eine richtig schöne Alone in the Dark Verfilmung auf die Kinoleinwand.
Okay, that's a wrap.